Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis. Seinen Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelei, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über das Thema Stolperfallen bei der Stellenausschreibung und im Bewerbungsgespräch. Der Fachkräftemangel beschäftigt ja weiter viele Branchen und viele Unternehmen sind auch jetzt in Krisenzeiten auf der Suche nach neuem Personal und dringend darauf angewiesen, dass die Stellen besetzt werden. Welche Tücken das haben kann, wollen wir heute kurz besprechen. Vor der Stellenausschreibung, lieber Herr Dr. Lelei, kommt die Bedarfsanalyse und die Festlegung eines Bewerberprofils. Warum ist das eigentlich so wichtig?
Ich denke, man kann es ja nach wie vor gar nicht anders sagen. Wir sind als Unternehmen immer noch mittendrin in dem berühmten War for Talents. Ja, und das hat sich ja sogar noch verschärft. Ja, der große Arbeitskräftemangel. Ich habe diese Woche noch gelesen, dass in den USA von der Great Resignation die Rede ist, nicht? Also massenhaft verlassen die Leute die Arbeitsplätze und suchen sich was anderes. Und da gibt es ja, so habe ich das zumindest mal gelernt, zwei Regeln, um erfolgreich zu sein. Erstmal finde heraus, was du tun willst und dann zweitens tu es. Und das bezieht sich eben auf die Stellenausschreibung oder auf das Recruitment so, dass man sagt, du musst dir erstmal natürlich ganz genau anschauen, was ist denn der Bedarf des Unternehmens und darauf aufbauend eine maßgeschneiderte Stellenbeschreibung, ein Stellenprofil, ein Bewerberprofil, was ja dann letztendlich das Ganze nur nochmal ausdrückt, zurechtschneidern. Und das ist dann der erfolgreiche Einstieg in die Stellenbeschreibung und das Recruiting.
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber wenn man sich so mal die Praxis anschaut, das wird nicht immer beachtet, oder?
Ja, leider nein. Also es gibt eben doch sehr viele Stellenanzeigen und auch Ausschreibungen, die werden nach einem gewissen Standard formuliert. Das hilft in manchen Bereichen weiter, in manchen eben auch nicht. Und gerade in unserer Zeit, wo man ja auch mit einer gewissen Erwartungshaltung seitens der Bewerberinnen und Bewerber konfrontiert wird, lohnt es sich sicher immer auf die Details zu achten und nicht einfach nur, wie man so schön sagt, off the shelf was zu produzieren.
Was genau muss denn jetzt eigentlich in einer klassischen Stellenausschreibung als Minimum stehen?
Ganz klar, und da kommen wir sozusagen auf die Urfesten des Arbeitsrechts ja zurück, es muss stehen, was ist denn der Job? Also was erwarten wir von demjenigen oder derjenigen, was soll die für uns tun und was bezahlen wir dafür? Also was gibt das Unternehmen als Entgelt vor, was gibt es an sonstigen Benefits, die damit einen Zusammenhang haben. Diese beiden Dinge, die müssen da rein und es muss auch letztendlich eine so detaillierte Beschreibung sein, dass Bewerberinnen und Bewerber nicht nur sofort erkennen können, was denn verlangt ist, sondern eben auch das Unternehmen sicher sein kann, dass sich nach Möglichkeit nur diejenigen bewerben, die wirklich auf die Stelle passen, also dass man nicht mit Bewerbungen überflutet wird, von denen man zwei Drittel oder noch mehr aussortieren muss, weil man sagen muss, naja, die Leute haben sich bei uns völlig falsch beworben.
Und es klingt auch schon so ein bisschen an, es muss, glaube ich, auch klar werden, dass sich der Arbeitgeber ebenfalls mindestens zu 50% bewirbt beim Bewerber.
Absolut, das ist die Realität heutzutage und so werden auch meiner Erfahrung nach erfolgreiche und auch über dem Durchschnitt liegende Stellenausschreibungen formuliert. Das Ganze setzt sich dann fort ins erste Vorstellungsgespräch. Nicht? Da ist es letztendlich auch so, dass in gut geführten Vorstellungsgesprächen das auf Augenhöhe stattfindet. Das heißt, die Bewerberin bewirbt sich selbstverständlich. Das ist der Anlass des Vorstellungsgesprächs. Aber auch das Unternehmen bewirbt sich und sagt, hey, bei uns lohnt es sich, sich nicht nur zu bewerben, sondern hier auch an Bord zu kommen. Das ist ein Unternehmen, wo es sich lohnt, wo es Spaß macht zu arbeiten.
Das Lieblingsproblem vieler ist dann natürlich sowohl bei der Ausschreibung als auch dann später im Gespräch das AGG. Welche Stolperfallen gibt es da eigentlich?
Gott sei Dank, kann ich sagen, hat sich das Ganze ja doch innerhalb der letzten Jahre etwas beruhigt. Wir hatten vor Jahren noch immer wieder die Klassiker der AGG anfällig formulierten Stellenbeschreibung oder Stellenausschreibung, so haben wir das immer genannt. Das waren die Klassiker, wo das junge, dynamische Team gesucht wurde oder ein Mitglied, für das junge dynamische Team oder geschlechtsneutral nicht ausgeschrieben wurde, nicht? Also Stellen, da wurden nur männliche Bewerber gesucht oder nur weibliche Bewerber gesucht. Das sind so die Klassiker. Das hat sich aber meiner Erfahrung nach doch sehr, sehr zurückentwickelt, Gott sei Dank. Es gibt es immer wieder nochmal. Häufig ist es dann so, wenn auch etwas, sag ich mal, unvorsichtig und auch eben wenig professionell formuliert wird, dann ist das Ganze schnell AGG-anfällig.
Und da gab es ja früher, Sie haben es ein bisschen angedeutet, auch entsprechende AGG-Hopper. Sind die aus der Mode gekommen? Was war das eigentlich? Man hört irgendwie nichts mehr von denen.
Ja, absolut. Ich glaube, das AGG-Hopping ist aus der Mode gekommen. Was war das AGG-Hopping? Also unmittelbar und auch Jahre noch nach der Einführung des AGG, des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, gab es ja ein Phänomen, dass sich Leute mehr oder weniger professionell auf schlecht gemachte, rechtswidrige, diskriminierende Stellenausschreibungen beworben haben, mit dem einzigen Ziel, eine entsprechende Entschädigung vom Unternehmen zu verlangen. Denn die diskriminierende Stellenausschreibung, die führt ja regelmäßig zu einem Schadensersatz, manchmal sogar auch Entschädigungsanspruch. Das haben also Leute mehr oder weniger professionell gemacht, also mehrere Stellenanzeigen angeschrieben, sich beworben und da auch teilweise ganz nette Beträge in Anführungszeichen eingeklagt. Das waren die berühmten AGG-Hopper, also die hoppen dann so von Stellenanzeige zu Stellenanzeige, nie mit dem Willen wirklich dort anzufangen, sondern immer nur zu kassieren. Und interessanterweise ist das Phänomen fast gar nicht mehr relevant. Wir sehen es in der Gerichtspraxis an sich nicht mehr, zumindest nicht mehr im nennenswerten Umfang. Ich glaube, da ist es ein Zeichen, dass die Personalarbeit einfach professioneller geworden ist und nicht mehr so viele Angriffspunkte liefert. Da haben wir also dazugelernt.
Da wird fleißig die Auer gelesen. Welche Kanäle sollte man eigentlich heutzutage bespielen, bevor wir jetzt zu dem Bewerbungsgespräch kommen? Die klassische Stellenausschreibung, ich packe was in die Zeitschrift und warte dann auf die Bewerber. Das funktioniert ja heutzutage nicht mehr, das weiß jeder. Aber was sind die richtigen Wege?
Die richtigen Wege sind immer die aus der Sicht des Selbstverständnisses des Unternehmens. Völlig richtig, was Sie gerade sagten, Herr Krabbe, die klassische Stellenanzeige in der Zeitung oder in Zeitschriften, die gibt es auch noch, selbstverständlich, aber das ist nicht mehr der Weg. Also online muss es heute auf jeden Fall sein. Und das machen die Unternehmen ja auch sehr gut, denn wo kann ich am besten auch meine Stellenanzeigen ja posten? Das ist auf meiner eigenen Website, nicht? Also das ist der Angriffspunkt bzw. der Ausgangspunkt für erfolgreiche Stellenanzeigen, für erfolgreiche Recruiting-Kampagnen. Das wird dann ja auch über die entsprechenden Suchmaschinen abgegriffen und auch den Leuten fast schon präsentiert, nicht? Und dazu kommen dann jetzt immer wieder oder immer mehr die Social-Media-Kanäle. Ich glaube, so etwas wie LinkedIn und Xing gehört mittlerweile auch zum ständigen Repertoire, fast schon branchenunabhängig, könnte man sagen. Und wenn man dann ein bisschen noch mehr nach vorne geht und sagt, na, wir sind noch mehr am Puls der Zeit, dann geht man vielleicht sogar in sowas wie Instagram oder vielleicht sogar Twitter. Also Social Media spielt eben eine sehr große Rolle und vor allen Dingen online, nicht? Also das Print ist in dem Sinne nicht mehr in dem Maße relevant, wie das früher mal war.
Kommen wir jetzt zum Bewerbungsgespräch und da unabhängig davon, ob das jetzt virtuell oder vor Ort stattfindet, welche klassischen Fehler dürfen Arbeitgeber hier nicht machen und da insbesondere, welche Fragen dürfen eigentlich nicht gestellt werden, welche sind unzulässig?
Die klassischen unzulässigen Fragen sind immer die Fragen, die erstmal nichts mit dem Arbeitsverhältnis als solchem zu tun haben und dann darüber hinausgehend noch einen möglichen diskriminierenden Zusammenhang haben. Also da muss man eben einfach sagen, der Klassiker, auch eine gewisse Zeit sogar fast noch üblich war, dass man zum Beispiel Frauen gefragt hat nach den Heiratsabsichten oder der möglichen Familienplanung. Ganz klar diskriminierender Zusammenhang und absolut unzulässig. Und das sind an sich die Dinge, die nicht mehr vorkommen dürfen. Die dürfen aber auch vor allen Dingen nicht vorkommen in irgendwelchen nett verpackten Nebensätzen oder dergleichen. Also da sollte man ganz klar die Richtung vorgeben. Interessanterweise neben diesen rein rechtlichen Dingen erleben wir immer wieder, wie wichtig es ist, aus der Unternehmensseite einen positiven Eindruck zu vermitteln, nicht? Also man könnte sagen, es gibt an sich zwei Dinge, die im Vorstellungsgespräch aus Sicht des Unternehmens nicht vorkommen dürfen. Einmal die rechtlich unzulässigen Fragen, also die diskriminierenden Fragen, und die Fragen, die ein schlechtes Licht auf das Unternehmen werfen, beziehungsweise die Gesprächsthemen, die ein schlechtes Licht auf das Unternehmen werfen. Kommt leider immer wieder vor, muss man sagen.
Wir hatten es ja vorhin schon kurz angesprochen, wer sich eigentlich bei wem bewirbt, das kann man oft nicht so richtig sagen. Aber welchen Einfluss hat das oder sollte das haben auf das Gespräch selbst? Die Gesprächsführung, die Atmosphäre, dieser Wandel in der Selbstverständlichkeit oder dem Selbstbewusstsein der Bewerber?
Hier hat es in der Tat einen Wandel gegeben und man kann es in einem Satz zusammenfassen. Bewerbungsgespräche heutzutage, also Bewerbungsgespräche, die auf der Höhe der Zeit stattfinden, das sind Gespräche auf Augenhöhe. Ja, also da ist nicht mehr der Bewerber oder die Bewerberin, die da möglicherweise sich einer Phalanx gegenüber sieht von Unternehmensvertretern, die alle möglichen komischen Fragen stellen und sich Notizen machen, sondern gut geführte Bewerbungsgespräche sind heute ein offenes Plaudern, könnte man fast schon sagen, in einer angenehmen Gesprächsatmosphäre, wo man auch den Bewerbern, der Bewerberin, den Bewerber Möglichkeiten gibt zum Fragen, zum Austausch, sich als Unternehmen eben präsentiert, sich bewirbt und eine Kommunikation auf Augenhöhe möglich macht.
In dem Zusammenhang vielleicht auch spannend, wer trägt eigentlich die Kosten für Anreiseaufwand beim Erstellen von Arbeitsproben? Ja, ganz klare Antwort, natürlich der Bewerber, aber sollte man als Unternehmen da vielleicht auch demjenigen ein bisschen entgegenkommen?
Absolut, kann ich nur empfehlen. Das sind ja aus Sicht des Unternehmens immer vernachlässigbare Kosten. Also zumindest in den allermeisten Fällen. Man wird ganz selten Leute haben, die für ein Bewerbungsgespräch aus Übersee anreisen. Solche Gespräche werden ja auch typischerweise heutzutage per Zoom oder per MS Teams geführt. Also da sollte man als Unternehmen ganz klar kommunizieren, das ist die Best Practice, wir übernehmen die Kosten des Termins, des Vorstellungstermins, das heißt also die Einreise, das kann man vielleicht noch ein bisschen beschränken, indem man sagt, naja, also First Class Flug wäre nicht so gut, aber wir bezahlen dir natürlich das Bahnticket und so weiter. Das muss man aus meiner Sicht eben machen, das gehört heute zur guten, zeitgemäßen Bewerbungskultur.
Kommen wir zum dritten Teil nach dem Gespräch. Wie schnell wird eigentlich Feedback im Nachgang erwartet? Und da würde ich noch mal ein bisschen konkretisieren im Sinne von, sollte ich mich als Arbeitgeber auch dann schon melden, wenn ich noch kein Ergebnis habe?
Ja, bitte, bitte auf jeden Fall tun. Die Schnelligkeit der Reaktion hat sich, und das gilt vor allen Dingen, je jünger die Bewerberinnen und Bewerber werden, die Schnelligkeit der Reaktion, die erwartet wird, die hat sich enorm gesteigert. Das heißt, es wird eine immer schnellere Reaktion erwartet. Teilweise auch deswegen, weil die Leute mehrere Optionen auf dem Tisch haben. Das heißt, heutzutage ist es Best Practice aus Sicht der Personalabteilung, aus Sicht derjenigen, die die Bewerbungskampagne durchführen, sich spätestens am nächsten Tag kurz zu melden. Und wenn es nur mit einer kleinen E-Mail ist, dass man sagt, das Gespräch hat uns gut gefallen, wir sind dabei, uns intern weiter abzustimmen und Sie hören von uns innerhalb der, weiß ich nicht, nächsten Woche oder so. Das sollte sofort kommen, alleine nur, um zu verhindern, dass die Leute das so verstehen, man hört in den nächsten 48 Stunden nichts und damit hat die Sache irgendwie sich erledigt. Das sollte man nicht tun. Schnelle Reaktion ist hier gefragt.
Dann zum Abschluss noch eine Klassikerfrage. Wie formuliere ich eine richtige Absage? Also zum einen rechtlich richtig und zum anderen aber auch wertschätzend gegenüber dem Menschen, der sich da beworben hat.
Eine sehr, sehr wichtige Komponente auch des Bewerbungsverfahrens, meiner Meinung nach auch nach wie vor unterschätzt. Warum unterschätzt? Weil man ja nie weiß, was die Zukunft bringt. Es gibt viele Bewerbungsverfahren, die ganz aufwendig geführt werden und wo man in die engere Auswahl wirklich Top-Kandidatinnen und Kandidaten gebracht hat. Aber man kann eben nur einen oder eine nehmen. Die anderen zwei oder drei, die auch im Pool sind, die kann man nicht nehmen, aber mit denen möchte man eventuell ja nicht eine verbrannte Erde haben, wo man die Leute sagen, Mann, das hat uns aber jetzt total leid getan, dass wir uns hier beworben haben. Deswegen muss die Absage wertschätzend formuliert werden und auch rechtssicher. Das heißt also alles vermeiden, was in irgendeiner Weise Bezug zu Diskriminierungstatbeständen hat. Und wenn es eben tatsächlich auch so ist, dass man das wertschätzend formulieren möchte, dann kann man das eben meiner Meinung nach immer ganz gut daran festmachen, dass man sagt, dieses Mal hat es nicht gepasst, aber vielleicht demnächst. Und man macht klar als Unternehmen dem Bewerber, der Bewerberin, dass man denjenigen auch als gleichwertig und auch qualifiziert im Bewerbungsverfahren gesehen hat.
Das ist ja so ein bisschen die Krux dann, ne? Also wenn ich versuche, wertschätzend zu sein, dann laufe ich ja Gefahr, meine Gründe zu offenbaren. Und das sollte man ja wahrscheinlich auf jeden Fall nicht tun, richtig?
Richtig, zumindest dann nicht, wenn man ganz hundertprozentig auf der sicheren Seite sein will. Und Sie haben auch natürlich völlig recht damit, wenn ich die Wertschätzung in den Vordergrund stelle, dann sind auch häufig alle Verweise auf Qualifikation und so weiter verwehrt, weil das ja missverstanden werden kann. Ich glaube, dass man es immer ganz gut daran festmachen kann, wie sich das Verfahren eben entwickelt hat und dass man zum Beispiel darauf verweist, dass eben alle diejenigen, die sich beworben haben, sehr, als sehr gut geeignet angesehen wurden, man sich aber letztendlich für einen oder eine entscheiden musste und die Wahl so und so ausgefallen ist.
Schließen möchte ich diesmal wieder mit einem positiven Aspekt. Lassen Sie uns jetzt mal davon ausgehen, dass der Prozess gut verlaufen ist und jetzt kommt es zum sogenannten Onboarding. Und das stellt sich ja in der heutigen Zeit möglicherweise ein bisschen schwierig dar. Wie gehe ich da eigentlich vor, wenn ich jemanden habe, der mobil arbeiten muss oder möglicherweise von ganz weit weg arbeitet? Wie kann ich da ein Onboarding, ein vernünftiges, gewährleisten?
Das ist im Moment meiner Beobachtung nach eine ganz große Herausforderung, vor der viele Personalabteilungen stehen. Und ich würde das gerne mal kurz in zwei Dinge unterteilen. Das eine ist die nicht so große Herausforderung. Das sind nämlich die Leute, die man an Bord holt, die aber schon Berufserfahrung haben. Ja? Also das sind nicht die Leute, die aus der Ausbildung von der Uni in den Job reingehen. Die haben schon Berufserfahrung. Die werden jetzt professionell in Zeiten von Homeoffice und Zoom und MS Teams mit einem ganz speziellen Onboarding-Prozess an Bord geholt. Und das ist auch meistens nicht in dem Sinne eine ganz große Herausforderung, weil man da schon auf eine gewisse Berufserfahrung aufbauen kann. Eine wirklich große Herausforderung ist es, wenn man die Leute an Bord holt, ins Onboarding holt, die noch gar keine Berufserfahrung haben, die also noch gar nicht wissen möglicherweise, wie sieht denn ein Unternehmen von innen aus und die das Ganze jetzt per Zoom und MS Teams lernen sollen. Das bedarf wirklich ein ganz großes Engagement seitens der Personalabteilung. Da muss man meiner Meinung nach auch mit Mentoring-Verfahren arbeiten, dass die Leute sich nicht alleine gelassen fühlen und man sicherstellt, dass die Leute nicht nur in Anführungszeichen den Arbeitsvertrag unterschreiben, sondern eben auch Teil der Unternehmenskultur werden können. Das will ja das Unternehmen. Eine ganz große Herausforderung in Zeiten von Homeoffice und Zoom und MS Teams.
Also im Zweifel dann vielleicht doch nochmal irgendwie als Gruppe draußen, als Spaziergang treffen oder irgendwas in der Richtung veranstalten.
Absolut, das wird auch jetzt immer wieder gemacht. Das sind die berühmten Team-Events, die spielen eine ganz, ganz große Rolle und die kann man meiner Meinung nach in ihrer Wertigkeit und auch so, wie das von den Leuten wahrgenommen wird, wie das von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wahrgenommen wird, gar nicht unterschätzen. Das ist ganz, ganz hoch auf der Prioritätenliste.
Herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.